Ja, wir beschäftigen uns ja seit einigen Wochen mit Elisha. Elisha, für die, die sich in der Bibel nicht so hundertprozentig auskennen, der Nachfolger von Elia, ein Prophet. Er lebte etwa in der Zeit 800 vor Christus, und zwar im Norden Israels. Und wir beschäftigen uns mit Elisha nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch in der Bibelstunde. Und diesen Text, den wir heute gehört haben, in verteilten Rollen, den haben wir auch am vergangenen Mittwoch in der Bibelstunde miteinander durchgeackert. Und ich fand hochinteressant, wie wir mit Texten doch ganz unterschiedlich umgehen als Leser. Da sagte zum Beispiel einer, ich glaube Dirk war es, Dirk Supur, der sagte, also mir gefällt das, dass hier der Elisha darum bittet, im Blick auf seinen Diener, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und Anja Rose sagte, und ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass Elisha sagte, Herr, mach doch die Feinde Israels blind, dass sie nicht sehen können. Wieso ist das? Wenn wir Bibel lesen, dann hat jeder einen besonderen Blick darauf. Und wenn wir zusammenkommen in der Bibelstunde und darüber miteinander austauschen, dann entdecken wir etwas von dem Reichtum und von der Fülle der biblischen Texte. Die Bibel ist ja das Wort Gottes und ist ein gewaltiger Reichtum. Und man entdeckt immer wieder Neues. Und so ging es mir auch, als ich die Predigt vorbereitete in diesen Tagen. Ich dachte, was kannst du den Leuten, die in der Bibelstunde waren, denn noch Neues sagen? Wir haben den Text wirklich durchgeackert. Und die wollen ja auch eine Predigt hören und nicht nur ein Predigtvorgespräch führen. Und mir sind einige interessante Dinge noch zusätzlich an diesem Text aufgefallen, die ich heute gerne weitergeben möchte. Aber zunächst nochmal die Geschichte. Für die, die sie nicht so ganz genau kennen, mit einigen Anmerkungen hin und her. Also, die Geschichte spielt im Norden Israels. Israel war in dieser Zeit in zwei Reiche geteilt, ein Nordreich und ein Südreich. Und der Prophet Elisha trat im Nordreich auf. Und nun gab es für das Nordreich ein Problem. Es war umlagert von feindlichen Völkern und Stämmen. Und ein besonderer Feind im 8. Jahrhundert war der König von Aram. Wir würden heute sagen, der König von Syrien. Der hatte seinen Sitz in Damaskus und der führte keinen regulären Krieg gegen Israel, sondern er hatte, ich sag mal so, Truppen, so kleine Spezialeinheiten, die schickte er immer wieder marodierend nach Nordisrael. Und er war besonders listig. Er wollte nicht so gerne einen offenen Kampf, eine offene Auseinandersetzung. So ist das ja immer bei den Feinden des Reiches Gottes. Die sind meistens sehr listig. Deswegen wird ja der Teufel in der Bibel auch als eine Schlange dargestellt. Und hier auch der König von Aram, listig. Er legte einen Hinterhalt immer wieder. Aber womit er nicht gerechnet hatte, war, dass es einen Propheten in Israel gab. Einen, der hineinhören konnte bis in sein Schlafzimmer. Denn das steht hier in diesem Text. Er hat also Ohren von Gott, geöffnete Ohren, hochsensibel. Und er konnte bis in das Schlafzimmer des Königs hineinhören. Nicht das Schnarchen des Königs im Schlafzimmer. Sondern was er hörte war, und das passierte früher so, dass man, wenn man geheime Dinge zu bereden hatte, dann holte man seine Geheimnisträger ins Schlafzimmer. Das war der sicherste Ort in einem Palast, wo man sozusagen Türen zumachen konnte, sodass andere, die es nicht hören sollten, eben nichts mitkriegten. Übrigens, habe ich auch am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt, so ist das auch früher bei uns gewesen. Deswegen heißt die Ministerriege unserer Bundeskanzlerin das Kabinett. Und das Kabinett, das war früher die Toilette, das Badezimmer. Und die Geheimnisträger des Reiches, die wurden von dem König jeweils immer in das Kabinett eingeladen, wenn es um ganz geheime Sachen ging. Und von daher kommt der Ausdruck, das Kabinett der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers. Die meisten wissen das heute nicht mehr, aber das hat diese Ursache. Aber es gibt einen Propheten in Israel. Und der kann in Schlafzimmer und Kabinette hineinhören. Nicht, weil er selber so gute Ohren hat, sondern weil Gott ihm die Ohren aufgemacht hat. Es ist eine besondere Begabung eines Propheten, dass er hören kann, was andere Menschen nicht hören. Wir hören ja immer nur, was vor Ohren ist und sehen nur, was vor Augen ist. Wenn wir die schrecklichen Nachrichten dieser Zeit hören und sehen in unseren modernen Kommunikationsmitteln, das mitkriegen, wir sind ja hoch informiert. Unser Problem heute ist, aus den vielen Informationen die richtige rauszusuchen. Prophetisch begabte Kinder Gottes können hinter das hören, was uns da mitgeteilt wird. Und wir wissen, dass ja eines der großen Probleme der Informationspolitik, zum Beispiel in Japan, die ist, dass ja immer nur mitgeteilt wird, was man mitteilen möchte. Dass Informationen, bevor sie weitergegeben werden, auch gefiltert werden. Und man weiß gar nicht, was ist denn da eigentlich los im Atomkraftwerk. Brennen die Stäbe schon? Oder noch nicht? Propheten Gottes haben die Möglichkeit, hinter die Informationen, die weitergegeben werden, zu hören. Und so auch Elisha hier in unserer Geschichte. Zunächst vermutet der König von Aram, dass er einen Verräter hat unter seinen Ministern. Wer von uns verrät denn all die Anschläge, die wir hier planen, all die Geheimnisse, die wir hier haben, an den König von Israel? Aber dann gab es einen in seinem Kabinett, der sagte, es gibt einen Propheten in Israel und der heißt Elisha. Und er kann sowas. Dem hat Gott eine wunderbare Gabe geschenkt und er kann bis in die geheimsten Geheimnisse hineinhören. Und der teilt dann jeweils das, was er da gehört hat, seinem König in Israel mit. Das hatte Elisha mehrfach getan. Und zwar immer einleitend mit einem Wort, mit einem Prophetenwort, hüte dich. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Hüte dich, sagt er zu seinem König in Samaria. Der König von Aram weiß, nun kann ich keinen Hinterhalt planen, um an diesen Propheten heranzukommen und ihn mundtot zu machen. Sondern ich muss mein gesamtes Heer aufbieten und die Stadt, in der er sich befindet, das hat er rausgekriegt, das war Dotham, diese Stadt umzingeln und dann den Propheten gefangen nehmen und ihn umbringen. Und so umzingelt er die Stadt Dotham mit seinem Heer nachts. Und interessanterweise, Elisha schläft. Und sein Diener steht morgens früh auf und ist erschrocken, als er die großen Heerscharen rund um die Stadt sieht. Dann sagt Elisha zu ihm, du beruhige dich. Denn auf unserer Seite sind mehr als auf deren Seite. Auf unserer Seite sind mehr. Hier in dieser kleinen Stadt, kein Heer in Sichtweite, unser König in Samarien, in der Hauptstadt, mit seinem Heer und hier ein paar Fußkranke, ein paar Alte, ein paar Kinder, ein paar junge Leute. Wie kommst du darauf zu sagen, wir haben mehr auf unserer Seite als die auf ihrer Seite? Und da sagt Elisha wieder etwas ganz Wichtiges. Fürchte dich nicht. Und dann betet er zu seinem Gott und sagt, Herr, öffne doch die Augen meines Dieners, dass er sieht, was ich sehen kann. Dass es nämlich noch eine andere Wirklichkeit gibt zwischen Himmel und Erde, als die, die wir mit unseren Augen wahrnehmen. Eine unsichtbare Welt. Heerscharen Gottes. Das ist ja eines der großen Titel unseres Gottes, dass er der Herr der Heerscharen ist, der Herr Zebaoth. Und dass er seinen Engeln, so lautet ja eine andere Bezeichnung für diese Heerscharen, immer wieder befiehlt, dass sie über seinen Kindern wachen sollen. Wenn wir sehen könnten, was in der unsichtbaren Welt los ist. Und es ist gut, dass wir das nicht immer sehen. Weil, und das haben wir am Mittwoch in der Bibelstunde auch gesagt, wir einen Auftrag haben für diese Welt.
in der wir sind. Aber manchmal ist es wichtig zu sehen, dass hinter dieser Welt auch eine andere Welt da ist, mit mächtigen Heerscharen unseres Gottes. Herr, öffne ihm die Augen, dass er das sieht. Und dann gehen ihm die Augen auf und er sieht das. Und dann bittet er, Herr, mach die anderen blind da draußen, die Heerscharen des Königs von Aram. Denn er hat etwas Besonderes vor. Er geht zu ihnen hinaus, nachdem sie blind geworden sind, und sagt zu ihnen, der Mann, den ihr sucht, der ist ganz woanders. Ich führe euch hin. Und dann nimmt er die Heerscharen und marschiert mit ihnen nach Samaria, mitten in die Stadt rein. Und dann gehen ihm plötzlich die Augen auf und sie merken, wir sind mitten in Feindesland, umgeben von dem israelitischen Heer. Und der König von Israel, der reibt sich die Hände und sagt zu Elisha, soll ich sie alle umbringen? Da sagt Elisha, das machst du nicht. Das machst du nicht. Du hast diese Leute ja überhaupt nicht besiegt. In Klammern, es war der Herr, der sie in deine Hände gegeben hat. Was du zu machen hast, Elisha, ist, dass du ihnen Brot und Wasser vorsetzt, König von Israel. Und sie versorgst und sie dann wieder nach Hause schickst. Und ihnen auf diese Art und Weise zeigst, dass du an einen Gott glaubst, der ein Gott der Liebe ist. Und der Barmherzigkeit und der Gnade. Und nicht ein Gott der Rache und des Zorns. Und der König ist so überwältigt von diesen Worten Elishas, dass er nicht nur Brot und Wasser bringen lässt, sondern ein herrliches Festmahl auf den Tisch. Als ich es in der Bibel las, da lief mir das Wasser im Mund zusammen. Ein herrliches Festmahl. Ich habe ja als Pastor immer das Vorrecht, manche herrliche Festmähle zu genießen bei Geburtstagen und goldenen Hochzeiten und wo es das so. Ein herrliches Festmahl. Drei Dinge sind mir wichtig geworden bei diesem Propheten Elisha. Und das sind, wenn man so will, auch drei Dinge, die ganz eng mit dem Prophetenamt zu tun haben. Was ist ein Prophet? Fragen viele Leute. Und manche denken, das ist so eine Art Wahrsager, der kann so in die Zukunft gucken. Das können Propheten auch. Aber das ist nicht ihr Hauptauftrag. Ihr Hauptauftrag besteht in drei wichtigen Punkten. Der erste Punkt wird hier angedeutet mit dem ersten Wort, das Lena uns hier auch mit lauter Stimme, weiß nicht, ob ihr das im Ohr habt, ins Ohr gerufen hat. Elisha sagt zu seinem König in Israel, hüte dich. Hüte dich, dass du auf die hinterlistigen Anschläge von dem König von Aram reinfällst. Und das sagt er nicht nur einmal, das sagt er mehrfach. Hüte dich. Eine der Hauptaufgaben der Propheten Gottes war es zu warnen. Und das ist bis heute so. Nämlich dieses Hüte dich auszusprechen. Und wenn wir an unseren Herrn Jesus denken, der ja auch ein Prophet war, König, Priester und Prophet, so nennen wir Jesus, dann hat er oft genug in seinem Wort gewarnt. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer zum Beispiel. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Wenn ihr das alle seht, dann redet er von den großen Katastrophen, von Erdbeben, von Teuerungen. Und er sagt, wenn ihr das alle seht, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Seid wachsam. Also immer wieder Amt des Propheten zu warnen. Hüte dich, zu einer richtigen Stelle zu warnen. Und ich denke, das kennt ihr auch aus unserem Leben. Also manchmal ganz klar und deutlich, manchmal gar nicht vermittelt durch einen Propheten, sondern sehr persönlich es hören, dass Gott eine Warnung ausspricht. und sagt, wenn du diesen Weg gehst, dann fällst du auf einen Anschlag rein. Dann gerätst du in eine Sackgasse. Dann gibt es kein Zurück mehr. Manchmal warnt uns Gott durch unser Gewissen. Wir erkennen plötzlich, das, was ich hier tun will, ist in Gottes Augen nicht richtig. Und das Problem, das, was ich tue und in Gottes Augen nicht richtig ist, das bindet mich. Der Apostel Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Gott hat ja damals Adam und Eva gewarnt und hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber von dem einen nicht. Und sie haben diese Warnung in den Wind geschlagen, haben von diesem Baum gegessen und von der Frucht. Und plötzlich gerieten sie ins Abseits. Und jetzt hieß es nicht mehr, ich will sündigen, sondern ich muss sündigen. Das ist ja die Struktur unseres Charakters. Wir müssen sündigen, wenn wir nicht frei gemacht worden sind durch den Sohn des lebendigen Gottes. Dann stehen wir unter diesem Gesetz. Und wir erleben, dass wir auch frei gemacht worden sind. Aber die Warnungen Gottes in den Wind schlagen, dass wir wieder unfrei werden, dass wir wieder Gebundene werden, Sklaven der Sünde. Und das Gute, das wir tun wollen, nicht tun, sondern das Böse, was wir eigentlich nicht wollen. Also es ist sehr wichtig, auf dieses Hüte dich zu hören. Wir merken es manchmal, wenn wir den Fernseher angeschaltet haben. Da kommt ein Film. Und dann kommt die Stimme Gottes, hüte dich, schalte den Apparat aus und wir machen es nicht. Und wir merken plötzlich, wie das, was wir da sehen, plötzlich unsere Fantasie gefangen nimmt und unser Denken. Und wir können hinter das, was wir da gesehen haben, nicht wieder zurück, merkwürdigerweise. Immer wieder schießen uns diese Gedanken durch den Kopf. Wir werden manchmal gewarnt, ganz aktuell auch in Gesprächen, wenn wir uns mit einem jemanden unterhalten, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Und wir tun es dann doch. Und dann ist das mit unseren Worten so wie mit der Zahnpasta, die aus der Tube herausgedrückt wurde und die man nicht wieder reindrücken kann. Ich habe das mal erlebt als Kind, da sollten wir den Rauminhalt einer Zahnpasta-Tube berechnen. Und ich wusste nicht, nach welcher Regel das noch geht. Da gibt es ja bestimmte Regeln dafür, Rauminhalt zu berechnen. Und dann habe ich einfach die Zahnpasta rausgedrückt und habe den Messbecher aus dem Schrank, Küchenschrank geholt. Da gibt es ja Mehl und Flüssigkeit und so alles innen drin angezeichnet. Habe die Zahnpasta da reingedrückt und meinte dann, das Ergebnis zu haben. Aber die Schwierigkeit, wie kriege ich die Zahnpasta wieder zurück in die Tube? Funktioniert nicht. So ist das mit unseren Worten, die uns manchmal über die Lippen gehen. Und wo Gott uns warnt, sprich es nicht aus, sag es nicht. Oder sag es zumindest nicht dieser Person, sondern wenn du etwas gegen irgendjemanden hast, geh hin und rede mit ihm. Das ist eine Warnung des Wortes Gottes. Und wir reden oft mit Menschen, die es eigentlich gar nicht betrifft, über. Also hüte dich. Eine wichtige Warnung, ein wichtiges Wort von Elisha. Damit du nicht der Hinterlist der Feinde Gottes in die Hände fällst. Hüte dich. Sei wachsam. Und das Zweite, was Elisha sagt, ist, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Denn auf unserer Seite sind mehr als auf der anderen Seite. Das ist auch ein prophetisches Wort. Ein Prophet hatte die Aufgabe zu warnen, aber ein Prophet hatte auch gleichzeitig die Aufgabe, dem Volk Gottes immer wieder zuzurufen, keine Angst zu haben. Weil auf der Seite des Volkes Gottes mehr stehen, als auf der Seite ihrer Feinde, seiner Feinde. Fürchte dich nicht.
Schaut mal ins Alte und ins Neue Testament, wie häufig dieses Wort "fürchte dich nicht, hab keine Angst" vorkommt. Und im Alten Testament, gerade bei den Propheten, "fürchte dich nicht", sagt Gott da durch seinen Propheten Jesaja, "ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Fürchte dich nicht, wenn du durch Angst gehst, wenn du durch Wasser gehst, brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du darin nicht verbrennen, denn ich stärke dich und ich helfe dir mit meinem rechten Arm. Fürchte dich nicht." Und das haben wir vorhin schon gesungen, "ich habe dich in meine Hände gezeichnet und du bist mir alle Zeit vor Augen." Vertraue auf die gewaltigen Kräfte und Mächte deines Gottes. Und die werden sichtbar natürlich an den Engeln Gottes, die Elisha sieht. Aber sie werden vor allem sichtbar an unserem Herrn Jesus Christus, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Es gab in meinem Leben einen kleinen Einschnitt, als ich zu Jesus gefunden hatte. Wir hatten als Kinder immer ein Gebet gelernt, wenn ich abends schlafen gehe, 14 Englein umstehen. Kennt ihr das? 2 zu meinen Füßen, zu meinen Häupten und so weiter, rechts und links. Also sozusagen, ich habe meinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten sollen, gerade auch nackt. Wenn man die Augen selber zumacht und sozusagen Verantwortung abgibt, im Traum auf die Reise geht, dann zu wissen, hat Gott seine Engel um mich herum gestellt. Und als ich dann Jesus gefunden hatte, habe ich mir gedacht, da steht ja noch ein viel mächtigerer als diese Engel auf meiner Seite. Die Engel sind ja nur Boten und Heerscharen, die unter dem Befehlshaber Jesus Christus stehen. Er hat seinen Engeln befohlen über dir. Und nun höre ich plötzlich im Neuen Testament Matthäus 28, Matthäi am letzten, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und in allen angstbesetzten Situationen darf ich mich dessen vergewissern. Ich brauche keine Angst zu haben, weil ich verbündet bin mit dem, dem alles gehört, der über alle Mächte und Gewalten gesetzt ist. Über die Bösen, aber auch über die guten Mächte. Steht im Kolosserbrief, muss man mal lesen, was Christus alles unter seinen Füßen hat. Alle Gewalt ist ihm übereignet. Und dieser Jesus sagt zu mir, ich bin bei dir, Gregor, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest und wovor du Angst hast. Gleich den Blick auf die kommende Woche. Es gibt keine Not, die so groß wäre, dass die Mächte und Kräfte deines Herrn Jesus Christus nicht ausreicht, um dich da rauszuholen oder um dich hindurch zu geleiten. Wenn du durch Wasser gehst, wirst du darin nicht ertrinken und durch Feuer, und du wirst da nicht verbrennen. Ich weiß nicht, ob du finanzielle Probleme hast. Sie haben einen unheimlich reichen Vater im Himmel. Meistens ist es nicht so, dass er einfach deine Finanzen dadurch aufbessert, dass er Geld im Himmel druckt und es auf irgendeinen Weg dann zu dir kommen lässt. Aber du erlebst erstaunliche Dinge, wenn du deine Anliegen, alle deine Anliegen, deine finanziellen und welche auch immer, auf den Herrn wirfst und dann erlebst, der sorgt für dich. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Aber rede mit deinem Herrn Jesus darüber. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für dich, hab keine Angst. Und manchmal ist es so, dass diese Angst uns aber so stark im Griff hat, so stark gepackt hat, dass wir blind werden. So wie der Diener des Elisha blind war für die Macht Gottes, weil seine Augen auf die Feinde, auf die aramäischen Heerscharen gerichtet waren, konnte er die himmlischen Heerscharen nicht sehen. Und so ist das ja häufig auch bei einem Kaninchen, bei einem Hasen. Mir passiert das manchmal, wenn ich durch die Dunkelheit fahre und da läuft ein Hase vor mir und ich merke, der hat Panik. Aber anstatt nach rechts oder nach links rüber zu hoppeln, bleibt er auf der Spur in meinem Lichtkegel und versucht, vor meinem Auto wegzurennen. Da hilft es manchmal nur, dass man stehen bleibt, für einen kurzen Augenblick das Licht ausschaltet, damit der Hase das Weite suchen kann.
Das hängt mit dieser Panik zusammen. Dass der Hase sieht diesen Lichtkegel und er weiß nicht, dass es rechts und links Land gibt, wo er in Sicherheit ist. Und so ist das bei manchen Lebenssituationen auch so. Wir sehen nur das, was uns Angst macht. Und dann kriegen wir hasengroße Augen. Und obwohl wir so große Augen haben, können wir nicht sehen, dass die, die auf unserer Seite stehen, mehr sind als unser Feind und unsere Not, die uns da begegnet. Und deswegen das dritte und letzte. Elisha sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist die dritte große Aufgabe eines Propheten. Er warnt, er spricht Mut zu, fürchte dich nicht. Und er öffnet die Augen. Oder bittet Gott darum, den Menschen die Augen zu öffnen für Gottes Größe. Es gibt doch diesen Spruch manchmal als Aufkleber hinten auf Autos, wenn dein Gott zu klein ist, dann nimm doch meinen. Das ist auch ein Lernprozess, in den wir hineingestellt sind, dass Gott uns, dass Jesus uns immer größer werden muss. Und interessant ist, dass Israel das immer in der Krise erlebt hat, immer in Feindesland hat sie erlebt, dass ihr Gott größer ist, als Israel es vorher geglaubt hat. Also was ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel der Titel Gottes, dass er der Gott des Himmels und der Erde ist, in Israel erst gebräuchlich wird als eine Anrede Gottes im Exil. Also wo sie in babylonischer Gefangenschaft sich befinden, weit weg vom Heiligen Land und weit weg vom Tempel. Und dann kommen die Propheten Gottes, Jesaja, Jeremia und so weiter, schreiben Briefe an die Verbannten und sie sagen ihnen, fürchtet euch nicht. Denn Gott ist auf dem Weg, bereitet dem Herrn einen Weg, dass er in Herrlichkeit einziehen kann. Und dann erleben sie plötzlich, wie Gott nach Babylon kommt und sie herausholt aus der Gefangenschaft. Und das war etwas, was sie vorher, sie Israeliten, vorher nie hätten glauben können, denn ihr Eindruck war, unser Gott ist ein Gott Israels und seine Macht ist begrenzt auf die schmalen Grenzen unseres Landes, unserer Heimat. Deswegen sehnten sie sich nach Zion zurück und weinten, wenn sie an Jerusalem dachten, wo sie in der Nähe Gottes waren. Und es war für sie unvorstellbar, dass weit weg von ihrer Heimat und vom Tempel sie dennoch in der Nähe Gottes sind. Das musste Gott erst durch seine Propheten ihnen sagen lassen. Da musste er Aufklärungsarbeit leisten. Aber als sie dann herauskamen aus dieser Krise, aus der Gefangenschaft und wieder zurückkehrten nach Israel, da hatten sie plötzlich eine neue, eine noch größere Seite ihres Gottes entdeckt. Und sie sagten, du bist nicht nur der Gott Israels, nicht nur der Gott der 12 Stämme, nicht nur der Gott dieser Hauptstadt Jerusalem, das bist du alles auch, aber du bist der Gott des Himmels und der Erde. Und Elisha öffnete, bat seinen Gott, Herr, öffne doch meinem Knecht die Augen. Und ich weiß nicht, ob du in so einer Krise dich befindest. Eine Krise, so sagen manche, kann ja das Fluchen lehren, aber auch das Beten. Und ich wünsche dir, dass du in deiner Krise erlebst, dass Gott größer ist, als du es bislang geglaubt hast. Dass dein Glaube wächst. Er ist ja der Größte. Aber das kann man bekennen und aussprechen im Glaubensbekenntnis. Aber ob man es denn wirklich glaubt in seinem Herzen, existenziell? Also die Frage, glauben wir denn, was wir glauben? Wir brauchen dazu geöffnete Augen. Dass wir die Größe unseres Herrn Jesus Christus immer mehr und immer stärker erkennen. Unsere sind mehr als die Heerscharen der Feinde. Unser Herr ist größer als unsere Not.
Und wenn du den Wunsch hast, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst zu sagen, ich möchte gerne, dass du oder dass jemand kommt und so über mir betet und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er mitten in seiner Krise, mitten in seiner Not erkennen kann, wie groß du bist, dann lade ich dich herzlich dazu ein. Also hüte dich, aber fürchte dich nicht. Und der Herr schenke dir offene Augen für seine Größe. Amen.